ARD.
SWR Kultur. Forum.
Harris gegen Trump. Wie entscheidend ist das Fernsehduell? Mit der TV-Debatte im US-Sender ABC hat in der vergangenen Nacht die heiße Phase im Kampf ums Weiße Haus begonnen. Natürlich ging es da vordergründig um die großen innen- und außenpolitischen Fragen, also Inflation, Migration, Ukraine, Israel. Aber hintergründig, da ging es eben auch um den unterschiedlichen Stil der Kandidaten. Der eine aggressiv, oft auch unter die Gürtellinie zielend, die andere eher spöttisch, forsch. So hat jedenfalls Kamala Harris Trumps Angriffe konterkariert bisher. Eins ist klar, die depressive Biden-Phase ist für die Demokraten vorbei. 2 Monate vor der Wahl liegen Kamala Harris und Donald Trump Kopf an Kopf in den Umfragen. Und auch die Fernsehdebatte gestern Abend hat daran offenbar wenig geändert. Die liberalen Medien geben Kamala Harris den Zuschlag. Das Trump-Lager behauptet, ihr Mann habe gepunktet. Wie lässt sich das nun einordnen, diese unterschiedlichen Auftritte, die Prognosen und die Schlüsse, die daraus gezogen werden? Darüber reden wir am Tag danach mit Dr. Constanze Stelzenmüller. Sie lebt schon lange in Washington und ist dort Direktorin des Center on the United States and Europe. Mit dabei ist auch Professor Dr. Manfred Berg. Er ist Amerika-Historiker an der Universität Heidelberg. Und Julia Kastein, unsere ARD-Korrespondentin in Washington. Zweifellos etwas übermüdet nach einer langen Nacht, Frau Kastein. Viele Beobachter haben in den vergangenen Tagen gesagt, dieses TV-Duell, das wird entscheidend sein für die Präsidentschaftswahl. War es das?
Also so weit würde ich nicht gehen, aber es war natürlich eine wichtige Zäsur. Es war nochmal die Gelegenheit für die beiden Kandidaten, so viele Menschen in den USA wie möglich auf einmal anzusprechen. Es ist ja jetzt schon die Rede davon, dass es möglicherweise noch eine zweite Debatte geben könnte im September. Aber das war jetzt so der Moment, wo nochmal alle oder viele geguckt haben. Wir wissen ja noch gar nicht, wie hoch die Einschaltquote dann tatsächlich war. Aber es ist eine wichtige Zäsur. Aber ich glaube, die wenigsten Menschen entscheiden tatsächlich nur auf Grundlage einer Debatte, wie sie am Ende ihr Kreuzchen machen müssen. Also es bleibt auch weiter nach dieser Debatte spannend in diesem Wahlkampf.
Die Eindrücke sind für Sie sicherlich noch sehr frisch, Frau Kastein. Wie haben Sie es erlebt beim Zuschauen? Da waren Sie ja in der gleichen Situation wie Millionen Wählerinnen und Wähler. War es eine Trump-Show oder war es das Harris-Momentum?
Es war beides. Also es war, ich würde sagen, die übliche Trump-Show. Wir haben das von ihm gehört, was wir in Versatzstücken immer von ihm hören bei den Wahlkampfveranstaltungen. Und Kamala Harris hat es aber tatsächlich geschafft, ihn über weite Strecken dieser 1,5 Stunden in die Defensive zu bringen, war mein Eindruck. Er wurde regelrecht wütend, wenn sie ihn immer mal wieder gepiesackt hat, beispielsweise bei einem seiner heikelsten Themen, nämlich wie groß die Menge ist, die ihm zuhört. Sie hat behauptet, dass viele Leute gehen würden im Verlauf seiner Wahlkampfveranstaltung, weil es ihnen zu anstrengend und zu langweilig wird. Das stimmt auch, das haben wir schon selber hier beobachtet im Team. Das kommt tatsächlich vor, dass es den Leuten zu lange geht, aber das will Donald Trump natürlich nicht hören. Das war nur so ein kurzes Moment von vielen, wo sie tatsächlich es geschafft hat, diese Debatte weniger dazu zu machen, wie Trump sie definiert, sondern ihr Versuch, Trump zu definieren. Und das ist ihr über weite Strecken auch geglückt. Wobei man dazu sagen muss, die meisten der Zuschauer kennen Trump ja ganz genau. Kamala Harris kennt man nicht. Und sie hat es eben geschafft zu zeigen, ich kann das, seht her, ich kriege auch diesen Mann in die Defensive gedrückt und verliere nicht die Fasson.
Herr Berg, solche TV-Duelle können entscheidend sein. Das wissen wir spätestens seit dem 27. Juni, als Joe Biden gegen Trump antrat und so fürchterlich dabei eingebrochen ist. Ist Harris jetzt gelungen, was Biden nicht schaffte, was Frau Kastein eben sagte, nach Ihrem Eindruck, Herr Berg, dass sie ihn tatsächlich in die Enge drücken konnte?
Also sie hat auf jeden Fall eine gute Figur gemacht. Wenn man bedenkt, wo die Demokraten vor 2 Monaten standen, dann haben sich die Dinge doch sehr verändert. Ich persönlich fand, dass sie eine gute Performance, wie man so sagt, abgeliefert hat. Aber sie war bei vielen Fragen auch sehr, sehr vage, musste das teilweise sein. Sie hat insbesondere beim Abtreibungsthema eine starke Figur gemacht. Ich denke, damit wird sie auch viele Wählerinnen auf ihre Seite ziehen können. Trotzdem, wenn ich das mal vergleiche, ich verfolge die amerikanischen Wahlkämpfe seit den 80er Jahren, wenn ich das mal vergleiche mit früheren Debatten, die auch nicht immer philosophische Diskurse waren, aber Donald Trump hat das intellektuelle und zivile Niveau dieser Debatten auf einen Tiefstand gebracht und in der Hinsicht hat mir Harris zum Teil leid getan, aber sie hat sich wacker geschlagen und sie hat ihn erfolgreich in die Enge gedrängt und das ist doch auch durchaus etwas, was zur Kenntnis genommen wird.
Ihre Strategen haben ja auch gesagt, man wolle Trump sozusagen selbst entlarven. Am besten wäre es, wenn er ausrastet, wenn er die Kontrolle verliert. Ist das geschehen?
Also ich denke, niemand macht sich Illusionen darüber, wer Donald Trump ist. Wir kennen Donald Trump seit vielen Jahren und diejenigen, die 45% give or take der amerikanischen Wählerschaft, die ihn nach wie vor unterstützt, tut das, weil sie ihn kennt und wahrscheinlich, weil sie genau diesen Politikstil auch gutiert. Wir haben ja die politische Situation seit langem in den USA, dass das politische System versteinert ist und Wechselwähler zu einer sehr raren Spezies geworden sind. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sich besonders davon beeindruckt zeigt, dass Donald Trump plötzlich zeigt, was für ein vulgärer und narzisstischer Charakter er ist. Das wissen wir.
Frau Stelzenmüller, diese Debatte war ja womöglich die einzige, die es zwischen den beiden geben würde. Und es hieß da ja immer im Vorfeld, das ist die große Gelegenheit für Kamala Harris, sich den Wählern zu präsentieren, von denen ja viele, angeblich fast 30%, bislang immer wieder gesagt haben, wir wissen nicht so recht, wer sie ist, wir wissen nichts über sie, wofür sie steht, wie sie die Zukunft für Amerika sieht. Ist das jetzt klar oder zumindest klarer geworden?
Ich glaube, sie ist inzwischen doch einen großen Teil der Nation bekannter geworden durch die sehr erfolgreich und professionell inszenierte Versammlung der Demokraten in Chicago. Das darf man nicht vergessen. Das war sehr, sehr gut gemacht. Da hat sie eine gute Rede gehalten und also sie ist jetzt kein unbekannter Faktor mehr. Sie hat seitdem auch einige sehr erfolgreiche Wahlkampfauftritte absolviert. Sie ist die ganze Zeit unterwegs im Land. Also im Vergleich zu der sehr diskreten, zurückhaltenden Rolle, die sie als Vizepräsidentin gespielt hat, ist sie hier schon also auf eine ganz andere Weise ins Rampenlicht getreten. Also dafür brauchte man, glaube ich, diese Debatte nicht. Aber ich würde den Erfolg an zwei Dingen festmachen. Erstens hat sie sofort nach Beendigung der Debatte vorgeschlagen, eine zweite Debatte zu veranstalten. Ich könnte mir vorstellen, dass das Trump-Lager sich das sehr genau überlegt, ob sie das machen. Und dann habe ich mir gleichzeitig während der Debatte die sozialen Medien angeschaut und die Postings von den Proxies, den Befürwortern von Trump, natürlich seinem Vizepräsidenten und anderen. Und die haben sich vor allen Dingen konzentriert auf die Moderatoren, denen sie Voreingenommenheit vorgeworfen haben. Auch das sprach Bände, fand ich. Ich fand im Übrigen die Moderatoren nicht voreingenommen. Ich denke mal, wir werden in den nächsten Tagen noch ellenlange Listen der Faktenchecker sehen. Bei all die Falschbehauptungen, die Trump aufgestellt hat, damit hätten die Moderatoren gar nicht mitkommen können. Aber sie haben das sehr, sehr robust und sehr resolut gemacht und teilweise beide Kandidaten sehr trocken in den Säckel gestellt.
Die klassische Trump-Taktik besteht ja darin, nur kurz bei einem Thema zu bleiben, dann wieder abrupt das Thema zu wechseln, verbale Attacken zu zelebrieren und von einer Assoziation zur nächsten zu springen. Frau Kastein, hat das diesmal auch funktioniert? Hat er diesmal auch versucht, das zu tun?
Ja, er hat es nicht nur versucht, er hat es gemacht. Das ist ja ein Stück weit sein Markenzeichen seiner Rhetorik. Das macht es ja auch wirklich anstrengend für mich jedenfalls, dem zu folgen. Offenbar geht es nicht allen Leuten so. Viele finden das offenbar sehr unterhaltsam. Aber das sei mal dahingestellt. Aber klar, das hat er auch wieder gemacht. Das ist natürlich auch immer ein bewährtes Mittel, wenn das Thema unangenehm ist, einfach das Thema zu wechseln. Aber ich glaube, er hat es trotzdem nicht geschafft, diese anderthalb Stunden zu überstehen, ohne sich ein Stück weit jedenfalls jedenfalls um Kopf und Kragen zu reden. Das beste Beispiel, finde ich, dafür ist seine Tiraden gegen Migranten. Die kennen wir ja schon. Die verunglimpft er ständig als Kriminelle, als Geistesgestörte, als Vergewaltiger und so weiter. Diesmal hat er für meine Begriffe jedenfalls nochmal einen draufgesetzt, indem er diese Verschwörungstheorie nochmal verbreitet hat, die schon seit einiger Zeit in den sozialen Netzwerken kolportiert wird und die auch sein Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance bei Twitter veröffentlicht hatte vor einigen Tagen schon, nämlich dass in einer Kleinstadt in Springfield in Ohio die haitianischen Flüchtlinge, die dort in großer Zahl tatsächlich sich niedergelassen haben oder die dorthin geschickt wurden, dass die angeblich die Haustiere, die Hunde und Katzen, so Donald Trump, der Menschen dort kidnappen und essen würde. Dafür gibt es keine Belege und das war auch ein sehr schönes Beispiel für das, was Frau Stelzenmüller gerade angesprochen hat, nämlich dass die Moderatoren eingeschritten sind und gesagt haben, dafür gibt es überhaupt keine Beweise. Aber auch klassisch Trump, er lässt sich durch sowas eben gar nicht beirren, sondern er hat insistiert, doch, das habe ich im Fernsehen gesehen. Also das ist so diese Mischung aus, ich wechsle jetzt immer schnell das Thema und bringe nochmal alles schnell unter, was ich fürchterlich finde an meiner Kontrahentin und an ihrer Politik und der Politik des Präsidenten, des noch Amtierenden. Und gleichzeitig teile ich auch ordentlich aus. Und das hat er gestern so gemacht, wie wir es eigentlich von ihm kennen.
Und die ihn mögen, bleiben eigentlich völlig unbeeindruckt von dem, was er da vorgetragen hat.
Genau.
Zum Teil auch an Abstrusitäten. Genau. Wie erklärt man sich das?
Ja,
Welchen Sinn haben dann solche Debatten überhaupt, wenn das Wahlvolk auf Trumps Seite eigentlich sich das alles anhört und mit der Schulter zuckt und sagt, gut, hat das gemacht?
Naja, es geht ja um die Wechselwähler, ne? Also eigentlich geht es darum, die noch unentschlossenen Wähler zu erreichen und auf die eigene Seite zu ziehen. Und das fand ich bemerkenswert, dass Donald Trump, ich weiß nicht, ob die beiden anderen in der Runde das ähnlich erlebt haben, er hat so gar keinen Versuch gemacht, die Wähler der Mitte für sich zu gewinnen. Aber vielleicht war mein Eindruck da auch falsch. Ich habe das jedenfalls nicht gehört, sondern ich hatte das Gefühl, hier vertritt er seine extremen Positionen und bespielt seine Basis, die er ja eigentlich aber sowieso schon in der Tasche hat.
Also wenn ich dazu was sagen darf, das ist mir auch aufgefallen an der Strategie von Trump. Man nennt das hier auf Englisch doubling down, also seine Bemühungen verdoppeln, wo man steht. Und Trump richtet seinen Wahlkampf ausschließlich auf ein ganz bestimmtes Milieu aus, nämlich dass ein männliches, weniger gebildetes, ressentimentgeladenes Milieu. Er scheint es völlig aufgegeben zu haben, die Wechselwähler und vor allen Dingen die Wechselwählerinnen, konservative Frauen, die sich durchaus Gedanken machen um Abtreibung. Also da hat er mal ein paar Gesten in diese Richtung gemacht mit seinem Hin und Her beim Thema Abtreibung. Aber im Grunde genommen konzentriert er sich auf ein ganz bestimmtes Segment der Wählerschaft. Also Herr Berg, Frau Kastein haben völlig recht. Trump hat sein Segment fest im Visier und tut das Gegenteil dessen, was man von einem Kandidaten erwarten würde. Also normal ist, dass man in so einer Debatte sagt, ich bin der Präsident, die Kandidatin aller Amerikaner, und Trump tut das Gegenteil.
Herr Berg.
Ja, ich denke, seine Ausführungen zur Abtreibung zeigen, wie große Schwierigkeiten er damit hat, überhaupt die Gruppen zu erreichen, die ihm nicht von vornherein positiv gegenüberstehen. Mhm. Denn er hat ja zum einen das Pro-Life-Milieu eigentlich sehr stark hinter sich gebracht. Er hat im Unterschied zu vielen anderen republikanischen Präsidenten, die das nur versprochen hatten, den Supreme Court so neu besetzen können, dass Roe v. Wade gekippt wurde. Das ist zunächst einmal aus seiner Sicht und aus der Sicht seiner Anhänger ein großer Erfolg. Aber er weiß auch gleichzeitig, dass er nicht zu weit gehen kann, um nicht zu viele Frauen zu verprellen. Und ich glaube, das ist ihm, also eine kohärente Position zu formulieren, ist ohnehin ein Problem für ihn. Aber eine kohärente, nachvollziehbare Position in der Abtreibungsfrage zu formulieren, daran ist er gescheitert. Und ich denke, Harris hat das sehr stark gespielt, indem sie immer wieder, das ist ja aufgefallen, sie hat das Wort Abtreibung eigentlich, also Abortion eigentlich vermieden und hat immer von Healthcare gesprochen. Also das ist die medizinische Versorgung von Frauen, darum geht es. Und dem hat er überhaupt nichts entgegenzusetzen gehabt. Ich denke aber auch, wir müssen uns einfach sollten uns lange daran gewöhnt haben, Donald Trump und ein großer Teil seiner Anhängerschaft lebt in einem kognitiven und medialen Paralleluniversum. Und da ist es einfach sehr schwierig mit Faktenchecks und dergleichen. Wir wissen das aus der Forschung sehr gut. Die bringen da eigentlich wenig. Insofern, wenn er sagt, ich habe das aber im Fernsehen gesehen mit den Hunden und Katzen, die Leute, die ihm glauben wollen, glauben ihm.
Aber wenn er nur dieses Milieu anspricht, das Sie erwähnten, Frau Stelzenmüller, also weiß, abgehängt, ungebildet, damit lässt sich ja keine Wahl gewinnen am Ende.
Ja, und das,
Frau Kastein.
Ja, er spricht ja nicht nur weiße Männer, die sich abgehängt fühlen an. Also das erklärt ja nicht, warum er in Umfragen gleich auf oder in einigen Swing States bis jetzt gleich vor Kamala Harris liegt. Das kann es ja alleine nicht erklären, sondern er steht natürlich auch für eine Politik, die viele Amerikanerinnen und Amerikaner gut finden und die in Kauf nehmen, dass er eben so eine Figur ist, die er ist. Sie halten sich die Nase zu und wählen ihn trotzdem wegen seiner Politik. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und diese Leute, denke ich, die werden sehr genau geguckt haben am gestrigen Abend. Was hat denn Kamala Harris nun eigentlich gesagt, was sie vorhat in der Wirtschaftspolitik? Was will sie denn eigentlich erreichen in den nächsten 4 Jahren? Geht es uns dann tatsächlich besser, auch wenn sie es momentan nach den ersten 4 Jahren, die sie an der Seite von Joe Biden regiert hat, sich das nicht so anfühlt? Also ich glaube, es wäre zu kurz gegriffen, wenn wir das jetzt nur verengen auf diese, ich sage jetzt mal, fanatische Basis, die Trump natürlich auch hat und die er bespielt hat jetzt in dieser Debatte. Aber das sind eben nicht alle seine Wähler und das sind natürlich nicht alle, die jetzt nur durch sich einen guten Auftritt von Kamala Harris auf die andere Seite ziehen lassen.
Frau Kastein, das habe ich auch gar nicht sagen wollen. Ich wollte nur sagen, er hätte eine Chance gehabt in dieser Debatte, wegzutreten von diesem Image. Er hat stattdessen dieses Milieu ausgiebig bespielt. Ne? Unter anderem mit der Geschichte über die Immigranten, die Haustiere der guten Bürger von Springfield fressen. Also, und Herr Berg hat natürlich auch recht, dass es Milieus in Amerika gibt, die in einem kognitiven Paralleluniversum leben. Ich würde nur der Gerechtigkeit halber sagen, man muss nach der Berichterstattung über die Wahlen in Sachsen und Thüringen anerkennen, dass das in Deutschland auch gibt. Ne? Aber absolut. Die Entstehung dieser Paralleluniversen, die durch die sozialen Medien und die Abkopplung von den traditionellen Medien begünstigt wird, muss uns, glaube ich, allen Sorgen machen und wird uns noch beschäftigen, auch in den nächsten Bundestagswahlen. Aber das nur nebenbei. Ich glaube, feststeht, dass solche Debatten zwar die Kenntnis der Kandidaten vertiefen, aber das Wählerverhalten nicht wirklich beeinflussen und vor allen Dingen die Bedeutung von einer Handvoll von sogenannten Swing States und der paar Wähler, die dort noch nicht entschieden sind, auch nicht wirklich wesentlich beeinflussen werden.
Aber nun hat ja Trump in dieser Debatte alles daran gesetzt, ein möglichst düsteres Bild von den USA zu zeichnen, den USA unter Biden. Auch in seinem Schlusswort hat er das nochmal betont. Mhm. Und es ist ja tatsächlich alles andere als rosig für viele Amerikaner. Die Lebenshaltungskosten sind gestiegen, die Inflation steigt, die Arbeitslosigkeit. Dazu die vielen illegalen Migranten aus Mittelamerika. Zeigte sich da Harris angreifbar? Ist sie tatsächlich verwundbar in einer Debatte, weil sie dem wenig entgegenhalten könnte?
Also sie wäre nach meinem Dafürhalten gerade in der Immigrationsfrage sehr verwundbar gewesen. Sie ist dem ja auch teilweise ausgewichen, denn in der Tat hat die Biden-Administration da gar keinen guten Rekord. Nur indem Trump so vom Leder gezogen hat, dass er eigentlich nur davon gesprochen hat, dass das alles Verbrecher sind, dass die gesamte Welt nichts anderes tut, als illegale Immigranten in die USA zu schicken, die dann rauben, morden, vergewaltigen, Haustiere fressen. Da hat er im Grunde genommen die Chance einer sachlichen Debatte vergeben, neben der Frage der Inflation, mit der Trump Kamala Harris durchaus hätte in die Enge treiben können. Aber es ist ja immer gesagt worden, Trump habe mehr Erfahrung als sie in solchen Debatten. Er hat sie öfter geführt, das ist richtig. Aber er ist und bleibt einfach die Persönlichkeit, die er ist. Und er muss diese Dinge einfach sagen. Er muss seine Ressentiments, er muss auch sein Ego in den Mittelpunkt stellen, einfach weil es aus ihm raus muss. Und wie gesagt, das wird diejenigen, die ihn unterstützen, haben sich entweder damit abgefunden oder sie finden es gut. Und diejenigen, die ihn hassen, werden auch ihm nicht zuhören, da, wo er vielleicht im Kern sachlichen Punkt hat.
Vielleicht,
darf ich hier vielleicht noch eine Beobachtung einflechten? Es gibt ja noch jemanden, der diese Technik auch ganz gut beherrscht, auch wenn sie viel, viel kontrollierter ist. Und das ist Frau Wagenknecht. Es ist, bei Trump hat man eindeutig das Gefühl, dass er ein Problem mit der Impulssteuerung hat. Aber ich glaube, der enorme Reiz, den er verkörpert und der natürlich über diese sehr kleine Gruppe von sozusagen ressentimentgeladenen ärmeren Männern hinausgeht, ist, dass er sozusagen für einer verunsicherten Menschen die Erlaubnis zur Selbstentsicherung gibt. Die Erlaubnis, sich sozusagen nicht immer zu zügeln, die eigenen Impulse zu kontrollieren, einfach mal rauszulassen. Und das ist sozusagen das zentrale Werkzeug aller Populisten, das auch Frau Wagenknecht sehr gut beherrscht. Interessanterweise Trump besser als Frau Weidel, glaube ich.
Herr Berg.
Also Trump hatte vor einigen Jahren mal gesagt, Wut sei eine gute Sache. Wut sei das, was die USA brauchen. Ich meine, da Sie Wagenknecht erwähnen, natürlich ist die Trump-Bewegung die amerikanische Variante der populistischen Revolte gegen die Globalisierung, wenn man das mal so ausdrücken darf, die wir in allen westlichen Demokratien erleben. Und wenn Trump überhaupt eine Art kohärenter ideologischer Botschaft hat, dann ist es ein extremer Nationalismus. Und der ist in der Tat weit über dieses Milieu weißer Männer anschlussfähig. Ich glaube, das erklärt auch bis zu einem gewissen Teil, warum er in den letzten Jahren mehr Erfolg hatte als frühere republikanische Kandidaten bei schwarzen Männern und Hispanics. Er ist, ich glaube, wirklich die authentische Stimme einer Revolte in der amerikanischen Politik, wie sie noch vor 20 Jahren nicht vorstellbar gewesen wäre.
Aber trotzdem,
ja
Frau Kastein.
Ich sag's nochmal, er ist doch mehr. Er ist doch auch aus Sicht sehr vieler Amerikaner ein erfolgreicher Präsident gewesen, auch wenn wir das immer nicht so richtig wahrhaben wollen in Europa, weil wir uns permanent nur aufhalten an seiner Rhetorik, an seiner Art, an seinem Chaos, an seiner Deutschlandfeindlichkeit und so weiter. Zur Wahrheit gehört ja eben auch, er war in den Augen vieler Amerikaner erfolgreicher Präsident. Und Joe Biden in den Augen vieler Amerikaner kein erfolgreicher Präsident. Und das hängt ja eigentlich Kamala Harris an. Insofern hätte man meinen können, es wird ganz einfach für Donald Trump in dieser Debatte. Und Kamala Harris ist angreifbar. Und sie hat ja auch zunächst beispielsweise bei diesem Thema gleich am Anfang, als es ums Thema Inflation ging und die Frage, was sie sagen, Leuten sagt, die sich fragen, ob es ihnen jetzt besser geht als vor 4 Jahren. Und sie ist vage geblieben, das hat Herr Professor Berg ja vorhin schon kurz erwähnt. Und auch beim anderen großen Thema, die ganze Sache fand ja in Pennsylvania statt, einem der entscheidenden Swing State, da spielt das Thema Fracking eine Riesenrolle. Das ist eins der Themen, bei denen Kamala Harris ihre Position schon öfter gewechselt hat über die Jahre, was politisch, pragmatisch sicher Sinn gemacht hat. Aber sie hat es nicht wirklich gut erklären können, sondern ist stattdessen ausgewichen. Und das war eigentlich das, was sie richtig konsequent gut gemacht hat in dieser Debatte aus ihrer Sicht. Sie hat nämlich sofort wieder den Spieß umgedreht und ist und hat Trump angegangen. Aber für die Leute, die jetzt nicht nur dieses Geplänkel haben wollen in einer Debatte, sondern die nach Antworten suchen, weil sie nun wissen wollen, wie geht's denn nun weiter mit dem Fracking oder wie geht's denn nun weiter in Sachen Inflationsbekämpfung und so weiter und so fort. Ich glaube, die sind ein bisschen zu kurz gekommen in diesen 1,5 Stunden.
Trotzdem hat es ja schon etwas vorzuweisen. Es ist noch gar nicht lange her, da schien Trump unbesiegbar zu sein. Ich denke an den Anschlag, an dieses ikonische Bild, wo er sich auf der Bühne erhebt mit blutender Wange, nachdem auf ihn geschossen wurde. Da sagten so viele, damit hat er die Wahl so gut wie gewonnen, eben weil er dieses Bild geliefert hat und dazu noch den O-Ton Fight, Fight. Wie erklärt sich eigentlich, dass es Harris bei all dem, was Sie jetzt gesagt haben, trotz allem gelungen ist, innerhalb weniger Wochen sich so nah an ihn ranzubringen, dass es jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, in dem sie nach einigen Umfragen sogar führt?
Ich wollte noch mal vielleicht eine kurze Antwort auf Frau Kastein und Herrn Berg, weil Herr Berg den Widerstand der Trump-Wähler auf die Globalisierung fokussiert hat. Ich glaube, das ist nur ein Aspekt. Ich glaube, es gibt ein allgemeines Überforderungsgefühl. bei Wählern, dass die Populisten ausnutzen. Überforderung durch Technologie, durch die Entgrenzung ihres privaten Lebens, durch das Gefühl von Kontrollverlust im eigenen Leben, aber auch den Kontrollverlust von Regierungen. Und das erlebt eben selbst die Supermacht USA. Und das ist, ich finde es interessant, dass es da Parallelismen zwischen Amerika und Deutschland gibt, weil man, ich glaube, argumentieren könnte, dass sowohl Amerika als auch Deutschland als Mächte gerade sowas wie einen Statusverlust erleben. Und das beunruhigt auch normale Bürger, weil sie das als Parallele zu ihrem eigenen Leben erleben. Aber das mal beiseite. Ich glaube, Harris hat zunächst mal profitiert von dem Gefühl, das muss man so ganz so schlicht sagen, einer Wahl, in der alles vorbestimmt war in der zwei alternde Kandidaten, die beide unbeliebt waren, auf ihre jeweilige Weise aufeinander losgelassen wurde. Und man hatte das Gefühl, dass sich die Geschichte wie in diesem legendären amerikanischen Film Groundhog Day einfach wiederholte. Gleichzeitig hatte ich einfach, glaube ich, einen ganz enormen persönlichen Charme, der auf dem demokratischen Konvent in Chicago sehr deutlich geworden ist. Hier in der Debatte auch nochmal. Sie war anfangs erst nervös und ist dann sichtlich lockerer geworden. Und ich habe dich dann in diesem Zwiegespräch, in dieser Konfrontation offensichtlich wohlgefühlt. Und sowas, diese Art von Wettbewerb ist in Amerika sehr populär. Das ist ja, wir leben ja hier, Frau Kastein und ich, in einer sehr sportbegeisterten Nation. Und sowas finden die Leute einfach gut. Dass sie dabei sozusagen sehr vorsichtig ist mit Policy-Themen, also mit Details zu ihren konkreten Politiken, ist, glaube ich, möglicherweise mangelnder Einarbeitung geschuldet, das kann ja sein. Sie war ja als Vizepräsidentin in der Rolle der Nummer zwei im Schatten, aber das ist natürlich auch voller Absicht. Sie versucht, sich keine Angriffspunkte zu liefern dem anderen und das macht sie momentan sehr erfolgreich und das ist offensichtlich auch frustrierend für das andere Lager.
Herr Berg, hat Sie die überraschende Aufholjagd von Kamala Harris überrascht bis gestern Abend?
Also Sie hatten gefragt nach den Auswirkungen des Attentats. Und ich muss in der Tat auch sagen, es hat mich etwas gewundert, dass es praktisch gar keinen Sympathiebonus für Trump gab. Wenn man sich etwa an das Attentat auf Ronald Reagan 1981 erinnert, es hat zu einer großen Sympathiewelle geführt. Und es zeigt eben, dass Trump kein Sympathieträger ist und wie polarisiert die amerikanische Politik ist, sie ist eben gespalten in verfeindete Lager. Ich glaube, dass Nikki Haley ja einen sehr bedeutenden Satz geprägt hat, nämlich, dass die Partei die besseren Chancen hat, die Wahl zu gewinnen.
Die Präsidentschaft kandidierte, sollte
genau.
man sagen.
Ja, natürlich. Die Trump unterlegen war. Sie hatte ja gesagt, im Vorwahlkampf, die Partei habe die besseren Chancen, die als erstes den 80-Jährigen los wird. Und ich denke schon, dass Kamala Harris als eine sehr energische und auch sehr artikulierte Person rüberkommt. Sie kann Leute mobilisieren. Sie hat sicher jüngere Leute, auch Minderheiten, weitaus stärker jetzt mobilisieren können als Biden. Und ich würde einfach mal etwas tongue-in-cheek die Frage stellen, ob es denkbar wäre, dass Taylor Swift sich für Biden ausgesprochen hat. Ob das nun etwas nutzen wird, das sei dahingestellt, aber der Faktor Alter und was Frau Stelzenmüller zu Recht sagte, diese Endlosschleife grantiger alter Männer, dessen waren und sind die Amerikaner natürlich auch zu Recht überdrüssig.
Aber ich glaube, Taylor Swift hätte sich vor 8 Jahren auch für Hillary Clinton wahrscheinlich ausgesprochen. Das lässt sich ja kaum vermeiden, dass man die demokratische Kandidatin von heute mit der demokratischen Kandidatin von 2016, die gegen Trump antrat, vergleicht und die dann eben völlig überraschend verloren hat, obwohl die Umfragen und auch die großen Medien für sie gesprochen haben, auch die Experten. Sollte das nicht allen, die jetzt über Kamala Harris so positiv berichten, so zuversichtlich sind, eine kleine Warnung sein? Was meinen Sie, Frau Kastein?
Ja, also ich gehöre nicht zu denjenigen, die glauben, dass Hillary Clinton die Wahl verloren hat, weil sie eine Frau war, sondern ich glaube, Hillary Clinton hat die Wahl verloren, weil sie eine abgehobene, elitäre Kandidatin war. Und die heute noch, wenn man zu Trump-Wahlkampfveranstaltungen geht, findet man T-Shirts von Frauen getragen, da steht Adorable Deplorable drauf. Das ist eine Anspielung auf diesen Satz, der wahrscheinlich von Trump-Anhängern nie vergessen wird, wo Hillary Clinton ausgerechnet auch noch bei einer Wahlkampfveranstaltung in der LGBTQ-Community über die den Basketful of Deplorables gesprochen hat, also diese bemitleidenswerten Menschen, die Trump wählen. Und diese Art der Überheblichkeit, die hat ihr einfach angelastet. Dann kamen natürlich noch viele Dinge dazu. Aber ich glaube, der Umstand, dass sie eine Frau war, war nicht das Entscheidende, sondern welche Frau das war. Und das war eben Hillary Clinton. Jetzt haben wir es mit einer, glaube ich, anderen Kandidatin zu tun. Und ich muss mir selber ehrlich gesagt hin und wieder noch die Augen reiben, wie Kamala Harris das wirklich geschafft hat. Ich denke mir dann immer, das liegt daran, dass die Verzweiflung einfach wahnsinnig groß war über diesen Kandidaten Joe Biden. Also innerhalb kürzester Zeit wirklich die demokratische Basis und das demokratische Establishment auf die Seite zu ziehen, und zwar so ziemlich ohne Wenn und Aber, und das hält ja bis heute an tatsächlich. Aber wenn man sich anguckt, wie Kamala Harris vor 4 Jahren noch dastand, als sie längst aufgegeben hatte im Präsidentschaftswahlkampf. Sie wollte ja schon mal Kandidatin werden und ist krachend gescheitert vor der ersten Vorwahl. Das ist schon bemerkenswert. Und also ich glaube, sie hat einfach in diesen 4 Jahren an der Seite von Joe Biden als Vizepräsidentin enorm an Statur gewonnen. Also man merkt eben, dass sie sich auf der Weltbühne souverän bewegt. Man nimmt ihr eben auch ab, wenn sie darüber berichtet, wie andere in der Welt über Donald Trump sprechen und lachen, wie sie gesagt hat in der Debatte. Also sie hat unheimlich an Format gewonnen, aber es ist trotzdem eine bemerkenswerte Karriere, die sie da hingelegt hat in den letzten paar Wochen.
Aber wie wird sie von den, die Hillary Clinton, die Deplorables genannt hat, wie wird sie von denen jetzt wahrgenommen? In den ärmeren Staaten, wo die alten Industrien kaputt gegangen sind, Stahl, Kohle, Autoindustrie, kommt sie da an oder wird sie da nicht auch als eine wahrgenommen, die zur Elite amerikanischer Küstenstädte gehört?
Also sie bemüht sich auf jeden Fall, sozusagen sich zur Stimme der Mittelschicht zu machen. Und ich glaube, da spielt natürlich auch die Rolle ihres Vizepräsidentschaftskandidaten eine große Rolle, nämlich mit Tim Walz, dem Gouverneur von Minnesota, jemand aus dem mittleren Westen, der eben die Sprache dieser Menschen wirklich spricht und auch einen Teil ihrer Erfahrungen teilt und einfach rüberkommt als unheimlich volkstümlich und nahbar. Ich glaube, das war eine kluge Wahl. Aber das ist tatsächlich eine gute Frage, ob sie dann in den Swing States punkten kann und ob es reicht, dass sie als vielleicht nahbarer rüberkommt oder ob es dann nicht, ich komme nochmal drauf zurück, nicht doch darum geht, was für eine Politik will sie denn machen und ist das eine Politik, die in einem Bundesstaat wie Pennsylvania, wo Fracking eine enorme Rolle spielt, tatsächlich gut ankommt?
Herr Berg.
Also wir haben ja seit im Grunde genommen vielen Wahlzyklen eine Situation in den USA, dass die nationalen Wahlen relativ eng sind und dass es nicht mehr sehr viele Wechselwähler gibt, sondern dass es darauf ankommt, das eigene Wählerpotenzial möglichst maximal auszuschöpfen und zu mobilisieren. Und das ist ja vor 4 Jahren auch sehr gut gelungen. Aber auf der anderen Seite, man muss immer wieder daran erinnern, das amerikanische Wahlsystem ist antiquiert. Es stammt aus dem späten 18. Jahrhundert und es lässt Minderheitenkandidaten zu. Wir haben es 2000 und 2016 ja erlebt. Und deswegen würde ich überhaupt gar keine Prognose abgeben, ob Harris in diesen Staaten sich, sagen wir mal, so präsentiert hat oder diesen Wählern jetzt so präsentiert hat, dass eine ausreichende Zahl und seien es nur einige wenige 10.000 noch ihre Wahlentscheidung überdenken. Es ist im Grunde eine Get-out-the-vote-Kampagne und das muss, da werden beide Seiten in den verbleibenden Wochen vor allem dran arbeiten.
Frau Stelzenbühl.
Also ich denke, wir werden sehen, man muss ja schon wirklich sehr deutlich den Eindruck haben, in der wirklich bleierndrückenden Phase, diesen Monaten, in denen es alles auf eine Konfrontation Trump-Biden hinauslief, merkte man, also es war mit Händen zu greifen, dass das demobilisierend war. Mhm. Also da ist hat eine ganze Generation von neuen, jungen Wählern gesagt, also unter diesen Umständen gehen wir gar nicht erst wählen. Und was man jetzt hört, anekdotisch, aber ich nehme an, das wird von Soziologen, Politologen bestätigt werden, wenn wir die Wahldaten haben im November, dass das Gegenteil ist jetzt der Fall. Das hat einen gewaltigen Mobilisierungseffekt. Auf jeden Fall auf das demokratische Lager, aber das wird sicherlich zu einer Mobilisierungsgegenbewegung im republikanischen Lager führen. Ich denke, wir werden eine weit überdurchschnittliche Wahlbeteiligung sehen. Nicht zuletzt, weil Herr Berg ja gesagt hat, hier auch Lebens- oder Weltenwahrnehmung aufeinanderstoßen und Leute sich, also der normale Amerikaner sich in seinem sozusagen ganz persönlichen, grundsätzlichen Lebensgefühl in Frage gestellt fühlt. Das übrigens sollten wir uns sehr genau anschauen, weil das auch auf uns zurollt. Hm.
Zwei Monate vor der Wahl ist offensichtlich noch alles offen und es ist ja auch letztendlich abhängig von Dingen, die schwer beeinflussbar sind. Wie entwickelt sich die Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit, was geschieht in der Ukraine, was geschieht in Nahost? Was glauben Sie, Frau Kastein, wie lang ist die Halbwertszeit eines solchen Fernsehduells, wie wir es gestern erlebt haben?
Also ich bin mal gespannt, wie hoch überhaupt die Einschaltquote war. Die von der letzten Debatte Trump gegen Biden war ja sehr niedrig, nämlich nur rund 50 Millionen Zuschauer. Das sind deutlich weniger, ich glaube nur die Hälfte oder so, die von Menschen, die sich den Super Bowl beispielsweise angucken. Also das war schon nicht so doll. Ich könnte mir vorstellen, es sind jetzt ein paar mehr und das würde wenigstens mal bedeuten, dass tatsächlich es ein Interesse gibt, breit in der Bevölkerung an dieser Debatte. Ich würde sie nicht überbewerten, ehrlich gesagt. Also A, könnte es sein, wir kriegen noch eine zweite jetzt im Laufe des Septembers. Und außerdem haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, wie schnell sich die Dinge ändern können. Und das hatte zwar einmal mit einer Debatte zu tun, aber ja nicht nur. Und insofern, ja, ich würde da nicht zu viel Bedeutung beimessen, weil ich auch nicht glaube, dass wirklich die Leute nur an einer Debattenperformance ihre Präsidentschaftswahl letztendlich entscheiden.
Klar ist, die Demokraten wollen ein zweites Fernsehduell. Die Republikaner zögern. Angenommen, Trump will das nicht. Hatte man den Eindruck, dass er kneift?
Nee, also einer seiner engsten Berater, Jason Miller, hat schon gesagt, ja klar gibt's eine zweite Debatte, ist doch alles längst ausgemacht, am 25. September bei NBC. Na, also mal sehen, ob das tatsächlich so ist. Es werden ja immer wieder Termine und Austragungssender in den Raum gestellt, mal sehen, ob es dazu kommt. Aber Trump hat ja nicht ausgeschlossen, dass er Kamala Harris nochmal debattieren wird. Er hat nur behauptet, er hätte diese gewonnen und Harris wollte nur eine weitere haben, weil sie so schlecht abgeschnitten hätte bei dieser. Also insofern, ich bin da nicht so skeptisch, dass das nicht doch zustande kommen könnte.
Herr Berg, was glauben Sie werden? Bitte.
Das ist ja auch das, was er nach der letzten Wahl gesagt hat. Er habe die Wahl gewonnen, nachdem etwa 5 Stunden ausgezählt wurde und jetzt möge man doch bitte mit dem Auszählen aufhören. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube auch nicht, dass diese Debatte entscheidenden Einfluss haben wird. Einfach deshalb, weil die Positionen dieser unterschiedlichen Lager sehr versteinert sind. Warum ich mir vor allem Sorgen mache, ist die Frage, ob das Wahlergebnis, wer immer auch knapp vorne liegen wird, von der unterlegenen Seite akzeptiert wird. Oder ob wir wieder eine Situation erleben werden, wie vor 4 Jahren, als ja bekannterweise die Wahl bis zum Schluss angefochten wurde, unter anderem auch mit den Mitteln eines Putsches.
Verliert Trump ein zweites Mal ganz knapp, Frau Stelzenmüller, könnte das dann gefährlich werden für die innere Sicherheit der USA?
Ich finde das ganz, ganz schwer zu sagen. Ich beschäftige mich jetzt, also ich lebe, Sie haben ja gesagt, ich lebe schon länger hier, ich lebe seit 10 Jahren hier. Und ich habe mich sehr früh angefangen zu beschäftigen mit den Gedanken und der Institutionalisierung der harten Rechten in Amerika und leider auch in Deutschland. Und ich finde es schon sehr bemerkenswert, wie sehr eine gefestigte, harte Rechte, sozusagen die Lufthoheit im Milieu der Republikaner eingenommen hat und wie wenig traditionelle Republikaner dem entgegenzusetzen haben. Im Sommer haben die Außenpolitik-Experten der Republikaner versucht, sozusagen sich als sozusagen normal abzugrenzen von den etwas wilderen Ideen des MAGA-Milieus für die Umgestaltung der Verfassungsordnung der Vereinigten Staaten und haben sich als Erben Ronald Reagans dargestellt. Das Gegenteil ist natürlich der Fall. Alles, sie sind das exakte, also nicht nur fehlt ihnen der sonnige Optimismus eines Ronald Reagan, ihre sozialpolitischen Ideen sind natürlich reaktionär und revisionistisch. Sie sind Wirtschaftsnationalisten und sie sind auch in der Außen- und Sicherheitspolitik Nationalisten, was Reagan alles nicht war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses inzwischen sozusagen sehr gut organisierte Milieu einen Wahlsieg der Demokraten einfach so hinnimmt. Wie weit sich das dann, auf welche Weise sich das politisch artikuliert, ob in den Institutionen oder auf der Straße oder in gerichtlichen Anfechtungen, kann ich jetzt nicht voraussagen. Ich glaube, das kann niemand tun. Aber ich glaube, man würde einen Fehler machen, wenn man da nicht sehr genau hinschaut in den nächsten Wochen und Monaten.
Frau Kastein, das hieße, wenn es vorbei ist mit der Wahl, ist es vielleicht noch lange nicht vorbei?
Ja, ich gehe fest davon aus, dass es noch lange nicht vorbei sein wird nach diesem Wahlabend am 5. November. Mhm. Ja, ich hoffe mal, dass es nicht so läuft wie vor 4 Jahren, aber die Wahrscheinlichkeit, fürchte ich, ist relativ hoch, weil eben in der Zwischenzeit, wie Frau Stelzmüller ja gerade beschrieben hat, sich das Trump-Lager noch konsequenter vorbereitet hat, genau auf so einen Fall. Und weil das Misstrauen ja, muss man sagen, auf beiden Seiten inzwischen enorm ist. Also Bekannte, die in West Virginia leben, die sagen, sie machen natürlich Brief, also das sind demokratisch wählende Bekannte, die sagen, sie wählen natürlich per Briefwahl, weil sie fürchten, wenn sie im konservativen West Virginia ins Wahllokal gehen und dann werden die Wahlhelfer dort sofort ihren Wahlzettel wieder rausholen und vernichten. Also das ist auf beiden Seiten der Fall, dass eben dieses Misstrauen enorm ist, dass es die wildesten Verschwörungserzählungen gibt darüber, was passieren könnte, und das wird vermutlich Früchte tragen. Und ich kann nur hoffen, dass es wenigstens friedlich bleibt.
Harris gegen Trump. Wie entscheidend ist das Fernsehduell? Herzlichen Dank an Julia Kastein. Sie ist unsere ARD-Korrespondentin in Washington. An Dr. Constanze Stelzenmüller, die Direktorin des Center on the United States and Europe in Washington. Und an Professor Dr. Manfred Berg, Amerika-Historiker der Universität Heidelberg. Am Mikrofon war Martin Durm.